Also ich habe mich ja bewusst jetzt dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen, Richtung Scouting, Management und eben nicht als Trainer. Ich würde das aber für die Zukunft nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann auch mal als Trainer tätig bin. Aber jetzt aktuell habe ich mir schon den Weg so bewusst ausgewählt und bin happy, dass ich jetzt da beim VfL so arbeiten kann.
'69 Einsätze für den VfL Bochum in der Bundesliga, 49 in der zweiten Bundesliga und 187 in der dritten Liga. Insgesamt gelangen ihm dabei wettbewerbsübergreifend 52 Tore. Der heute 39-Jährige wurde in der Jugend von Vorwärts Wettringen ausgebildet und aktuell hilft er dem Verein als Verteidiger dabei, irgendwie noch den Klassenerhalt in der Landesliga einzutüten. So schließt sich für Dennis Grother ein Kreis. Mein Name ist Linus Becker und ich freue mich, dass ich ihn heute hier zur neuen Folge unseres MVEV Sportcasts Heimvorteil begrüßen darf. Und ich sag Moin Dennis.
Guten Morgen.
Zu Beginn erstmal alles fit. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's bestens. Hab gut geschlafen und freue mich, heute Morgen hier zu sein.
Cool. Du hast gerade schon gesagt, nachher geht's für dich noch ins Büro beim VfL Bochum. Vorher machen wir hier den Podcast. Und du kommst ja auch von hier aus dem Münsterland. Ich habe gelesen, du bist aber in Kaiserslautern geboren. Wie kam eigentlich der Weg hierhin?
Ja, das ist richtig. Ich bin in Kaiserslautern geboren. Meine Eltern kommen gebürtig von hier, aus Wettringen auch, aber haben 8 Jahre lang in Kaiserslautern gelebt. Mhm. Unter anderem in der Zeit, wo ich geboren wurde. Deswegen ist mein Geburtsort Kaiserslautern.
Aber die Erinnerung hast du nicht mehr an die Stadt, also du bist schon schnell dann hier hingekommen.
Ja, ich habe die ersten 6 Jahre meines Lebens in Lautern gewohnt. Dementsprechend sind die Erinnerungen natürlich nicht mehr ganz so groß. Aber der erste FCK natürlich immer noch ein Stück weit im Herzen. Einer meiner Lieblingsvereine, ja.
Ach cool, ja cool. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Dann warst du erst bei den Wettringen und irgendwann hat dann plötzlich die weite Welt auf dich gewartet durch den Fußball. Du standest 2005 in der deutschen U19 Juniorenauswahl. 2006 ging es weiter in die U20 und kurz darauf auch in die U21. Und mit der U21 hast du 2009 die Europameisterschaft gewonnen. Mit Spielern wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Sami Khedira oder auch Sandro Wagner. Erzähl mal, wie war das damals und wie viel Anteil hattest du eigentlich am Turnier?
Ja, am Turnier selber dann am Ende relativ wenig Anteil, also zumindest was die Spielzeit angeht. Die ganze U-Nationalmannschaftsgeschichte ist natürlich auch ein längerer Prozess gewesen. Also das ist ja oder entsteht dann ja durch gute Leistungen dann im Laufe der Jugend, wo ich dann über Münster dann zu Bochum bin. Aber klar, die U21-EM war dann natürlich der krönende Abschluss am Ende.
Mhm. Habt ihr den, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es damals Favorit war, aber 4-0 gegen England ist schon eine Ansage, würde ich behaupten. Erzähl mal, kannst du dich noch an das Finale erinnern und wie es danach gefeiert wurde?
Ja, so richtig Favorit gab es damals, glaube ich, gar nicht.
Okay.
Du bist ja dann immer, das ist ja auch heutzutage so bei den Jugendturnieren, da weiß man ja vorher nie so genau, was passiert, wie sind die Kader zusammengestellt oder wie können sie zusammengestellt werden, wer ist dann eventuell schon ja auch in der Bundesliga gefordert und gar nicht mehr für so ein Turnier verfügbar. Das ist ja immer so die Frage. Deswegen gab es da eigentlich gar keinen klaren Favoriten. Aber im Laufe des Turniers hat sich dann schon herauskristallisiert, dass wir da schon die Möglichkeit haben, dann auch den Titel zu gewinnen.
Mit ein paar ganz guten Kickern, ne?
Ja, jetzt im Nachhinein natürlich, ne? Also Das war damals ja noch nicht ganz so vorherzusehen, wie dann die Karrieren verlaufen. Aber da, wenn man sich rückblickend den Kader anguckt, war das natürlich schon eine Wahnsinnsmannschaft, die wir damals hatten.
Ja, schon fett. Hast du heute noch Kontakt zu einem von den ganz Großen, sag ich mal?
Also jetzt nicht so täglich oder wöchentlich. Aber wenn man sich mal über den Weg läuft, dann unterhält man sich natürlich.
An wen denkst du da jetzt konkret? Gab es da mal eine Begegnung?
Ach, das war dann in den Spielen danach immer mal wieder, dass man jetzt auf Manu Neuer oder Mats Hummels dann trifft. Aber das ist, wie gesagt, passiert dann im Stadion und nicht privat eigentlich.
Okay. Kommen wir zur anderen Frage, Hand aufs Herz. Traust du manchmal der Tatsache hinterher, dass es nach der Juniorenauswahl nicht mehr für die erste Nationalelf gereicht hat?
Nein, hinterher trauern gar nicht. Also es sind ja immer viele Sachen möglich. Man kann mal links abbiegen, mal rechts. Profifußball ist ja so schnelllebig. Und Da ist es dann wichtig, auch richtige Entscheidungen zu treffen, ein bisschen Glück zu haben, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich traue da überhaupt nicht hinterher oder bin da neidisch auf die Jungs, die dann nachher auch Weltmeister geworden sind. Also ich bin happy, so wie meine Karriere oder Laufbahn gelaufen ist, und bin da überhaupt nicht irgendwie traurig oder enttäuscht, dass ja ich vielleicht nicht den Weg gegangen bin, den andere gegangen sind.
Ich meine, war ja auch eine goldene Generation, ne? Also es war wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, sich da durchzusetzen gegen so, wenn ich mir vorstelle.
Ja, das auch. Also klar, ein Großteil der U21 von damals ist dann im Nachgang Weltmeister geworden. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich.
Hast du das WM-Finale geguckt? Weißt du es noch?
Ja, irgendwo in Österreich, da waren wir, glaube, da war ich bei Duisburg.
Okay.
Im Trainingslager schon. Ah, und da okay. Haben wir das gemeinsam geguckt. Ja.
Cool, okay. Dann wechseln wir mal die Zeit. Mhm. Weißt du noch, wo du am 4. Oktober 2008 warst?
2008? Vielleicht in München?
Ja, absolut richtig. Ja. In der Allianz Arena in München. Kurz vor Schluss den 3:3 Ausgleich gegen die Bayern auf Platz 11, wohlgemerkt geköpft. Welchen Platz nimmt dieser Moment in dem Besonderheitsranking deiner Karriere ein? War schon cool, oder?
Ja, natürlich schon einen großen, weil das ja natürlich ein Highlight der Bundesligaspiele ist, wenn du in München ein Tor schießt und dir dann das Tor auch noch zu einem Punkt verhilft. Mhm. Das ist natürlich das schon was bleibt dann und woran man sich gerne zurückerinnert und auch oft erinnert wird.
Mhm.
Hier ja jetzt auch.
Ja, kurz vorher eingewechselt, dann so als Joker direkt geköpft. Richtig cool. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Bayern auf Platz 11. Verfolgst du auch die Bundesliga aktiv oder?
Ja, ich muss sagen, kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, aber durch meinen Job jetzt auch in Bochum sehe ich relativ wenig Bundesligaspiele jetzt so in voller Länge. Klar, Zusammenfassung sehe ich natürlich, aber da ich ja Samstag, Sonntag auch relativ viel unterwegs bin, jobbedingt, schaffe ich es kaum, Bundesligaspiele wirklich live zu sehen, aber verfolgen tue ich sie natürlich.
Wenn du sie jetzt schon ansprichst, willst du einmal kurz anreißen? Was machst du? Was ist dein Job bei Bochum?
Ja, ich bin im Scouting, im Talentwerk, also für den Übergangsbereich, das heißt bei uns U16 bis U21 zuständig. Ja, und dementsprechend in den Altersklassen dann auch am Wochenende unterwegs.
Und dann schaust du auf den Fußballplätzen der Republik vorbei und schaust mal, wer da vielleicht Talent hat, um zum VfL zu kommen.
Ja, genau. Also im Grunde ist es relativ einfach. Klar, wir suchen die Spieler, die dann für Bochum in Frage kommen. Am Anfang einer Saison ist es natürlich erst dann so, dass man sich einen Gesamtüberblick verschafft, ne? Dass man einfach nur Spiele schaut, guckt, welche Spieler irgendwo auffallen, welche könnten für uns interessant sein. Jetzt ja, im Laufe der Rückrunde sind wir natürlich eher in so einer Phase, wo wir gezielter schauen, wo wir dann schon die Kandidaten haben. Oder uns jetzt, so ist ja das Geschäft nun mal, durch Berater dann auch Spieler angeboten werden, die vielleicht in ihren Vereinen unzufrieden sind oder keine Perspektive haben, wo wir dann jetzt natürlich gezielter schauen und die Jungs dann in Augenschein nehmen.
Cool. Vertiefen wir nachher noch.
Sehr gerne.
Was mich noch interessieren würde, um nochmal zurück zur Bundesliga zu kommen, hast du ja vorhin schon den FCK erwähnt als einen deiner Herzensvereine. Hast du neben Bochum noch Sympathien für andere Bundesligisten? Vielleicht irgendwie so, magst du dich in ein Lager einordnen, was Dortmund, Schalke sowas angeht? Oder gibt's da bei dir gar nicht so ein Herz?
Nee, eigentlich gar nicht. Also, wie gesagt, mein Verein der Kindheit war schon Kaiserslautern. Und das hat auch eigentlich bis heute angehalten. Also ich bin jetzt nicht mehr der klassische Fan, aber dann bin ich schon Kaiserslautern-Sympathisant, würde ich sagen. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt in Bochum groß geworden bin und da meine Bundesliga-Zeit hatte und auch jetzt wieder arbeite, ist natürlich auch Bochum dann der Verein.
Ja, cool. Dann gehen wir nochmal in deine Karriere rein, wo du Profi warst. Von 2016 bis 2019 hast du beim Chemnitzer FC gespielt. Da gab es ja damals ja, so ein paar spezielle Schlagzeilen, was das Fanlager angeht. Mhm. Wie hast du das als Spieler wahrgenommen, mal ganz vorsichtig gefragt?
Ja, generell erstmal als Mensch oder als Familie haben wir uns da total wohlgefühlt. Also das wird da immer ein bisschen kritisch so der Osten beäugt. Aber was Lebensqualität anging, war das da richtig cool. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Wir haben ein bisschen außerhalb gewohnt, Richtung Erzgebirge. Also ganz anders als hier. Aber du warst dann halt relativ schnell, ja, wie gesagt, im Erzgebirge. Da konntest du in Oberwiesenthal Skifahren. Also das war halt anders, aber halt auch schön. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, die Kids haben sich da auch wohl gefühlt. Meine zweite Tochter ist da geboren. Also das war eine Zeit, die wir dann auch nicht missen wollen eigentlich.
Also diese negativen Schlagzeilen und so, die hast du damals nicht so
Ja, die rein negativen Schlagzeilen, die dann natürlich kamen, wo dann, ja, wurde ja oft betitelt als Nazi-Skandal und also natürlich mussten wir uns da als Spieler ja auch mit beschäftigen und auch positionieren, das ist ja ganz klar, aber es war jetzt nicht so, dass uns das tagtäglich irgendwo beschäftigt hat.
Und das war auch kein Grund für dich nachher irgendwie zu sagen, dass du weiterziehst oder so?
Nein, gar nicht, das hatte damit nichts zu tun.
Okay.
Also, das war unabhängig davon.
Okay, interessant das mal zu hören. Da gab es ja noch so ein kurzes Intermezzo beim FC Wacker Innsbruck in Österreich. War das so das klassische Abenteuer nochmal zum Karriereende oder?
Ja, genau, ich war ja von Februar bis Mai, Juni, also die 4-5 Monate dann die Rückrunde. Ja, ein klassisches Abenteuer. Also natürlich war es das Ausland und das erste und einzige Mal, dass ich im Ausland gespielt habe.
Nicht USA, das.
Aber Abenteuer wäre dann eher sowas, genau, USA oder vielleicht irgendwas Exotisches im asiatischen Raum oder so. Jetzt war Innsbruck, wer da war, glaube ich, wird das bestätigen. Es ist eine unfassbar schöne Stadt zwischen den Bergen. Als ich im Februar gekommen bin, natürlich auch alles weiß. Und da ich auch sehr gerne Ski und Snowboard fahre, war das natürlich auch noch ein positiver Nebeneffekt.
Man hört so ein bisschen raus, Berge, du stehst auf Berge, ne?
Ja, sowohl als auch. Also im Sommer bin ich natürlich auch gerne in der Sonne, aber im Winter schon regelmäßig auch in den Bergen und fahr Ski. Aber um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, es gab ja ein bisschen Probleme da bei Rot-Weiß Essen, wo ich dann im Winter meinen Vertrag auflösen musste. Und dann war Anfang Februar kein Wechsel innerhalb Deutschlands mehr möglich, weil das Transferfenster schon geschlossen war, aber Österreich noch eine Woche länger das Transferfenster offen hatte. Und deswegen war das dann eine Möglichkeit, die sich dann noch aufgetan hat, weil dann Michael Oenning auch Trainer wurde in Innsbruck und der mir dann die Möglichkeit gegeben hat, da für die 3-4 Monate dann zu spielen.
Cool. Was man sich von außen immer so ein bisschen fragt, du hast gerade schon erwähnt, du bist zweifacher Vater. Wie balanciert man da eigentlich so eine Karriere mit dieser Rolle als Familienvater aus?
Wie balanciert man die aus? Also es ist natürlich nicht immer einfach. Das ist ja klar, weil wir natürlich auch des Öfteren, oder was heißt des Öfteren, nahezu jedes Wochenende dann noch irgendwo unterwegs sind. Also
ja, und auch viel Training und so.
Training natürlich. Dafür hat man dann vielleicht während der Woche an den Nachmittagen oder halt Vormittagen, je nachdem wann Training ist, mehr Zeit als manch anderer Familienvater vielleicht, der in einem in Anführungsstrichen normalen Job unterwegs ist. Aber klar bin ich da auch schon dankbar, dass meine Frau dann viele Dinge da managen konnte und natürlich auch immer noch managt. Und meine Eltern auch und ihre Eltern, weil ohne diese Konstellation wäre das alles nicht möglich gewesen.
Also einfach der familiäre Support, der da so.
Ja, also das haben wir auch gerade in Chemnitz gemerkt, wie schwierig das dann ist, wenn du keine Eltern oder Großeltern in dem Fall für die Kinder in der Nähe hast. Das ist schon nicht immer einfach.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Bist du denn auch so ein, abseits vom Sport, so ein Familienmensch oder was sind so Hobbys und Interessen, denen der private Dennis Rothe so nachgeht?
Ja, seitdem die Kinder da sind, sind die Kinder natürlich das Hobby und dann nutzt man natürlich schon die freie Zeit, um sich mit ihnen zu beschäftigen. Heutzutage ist es natürlich eher so, dass man eher Fahrdienst und Taxi spielen muss für die Kinder, weil sie selber nahezu jeden Tag Sport machen und dann
auch Fußball, zum
Training. Ja, meine kleine Tochter tatsächlich auch Fußball. Die spielt Fußball und Handball, also hat sich da noch nicht festgelegt auf eine Sportart. Aktuell geht das noch parallel. Ich denke, in 1-2 Jahren wird sie sich schon dann entscheiden müssen, was ihr Favorite ist. Die Große turnt. Also ja, jeden Tag steht irgendwas an, was den Sport betrifft auf jeden Fall.
Cool. So, dann kommen wir wieder zum VfL. Du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, was du da genau tust. Mit der Neugründung der U21 des Vereins kamst du im Sommer 2024 dorthin zurück. Hast schon von 2002 bis 2010 in Bochum gespielt. Dabei unter anderem 2006 die Meisterschaft geholt, ne, in der zweiten Bundesliga.
Ja, da sind wir wieder aufgestiegen, genau.
Was fasziniert dich so am VfL? Warum bist du da zurückgekommen? Warum warst du da so lange?
Ja, erstmal, weil es, glaube ich, so wie es dann auch immer nach außen hin dargestellt wird, so der Kleine zwischen den beiden Großen ist.
Mhm.
Auch wenn wir jetzt die letzten Jahre ja, dann vielleicht tabellarisch oder ligamäßig vor Schalke waren, ist es aber trotzdem ja immer noch der kleine VfL Bochum zwischen den beiden Großen. Ja, aber so ist das Innenleben des Vereins auch, ne? Also sehr familiär, und es sind jetzt, als ich im letzten Jahr wieder zurückgekommen bin, sind immer noch viele Gesichter, die dann auch 2010 schon da waren, gerade auch im Talentwerk, die dann kontinuierlich über die Jahre da gearbeitet haben. Und ja, das macht, glaube ich, den Verein so ein bisschen aus, dass ja dann nicht jedes Jahr 25 Wechsel stattfinden innerhalb der Leitung oder der Trainer, sondern ja, da auch auf Kontinuität gesetzt wird und dann da ja vertrauensvoll und zuverlässig gearbeitet wird.
Die Stimmung soll ganz schön krass sein, habe ich gehört. Ne? Ich war selber noch nicht da.
Im Stadion?
Ja.
Ja, das war damals schon so und ist auch immer noch so, auch jetzt in dem Zweitliga-Jahr jetzt. Also die, es lohnt sich auf jeden Fall mal hinzufahren.
Die Empfehlung von Dennis Grote, wir haben es gehört.
Kurz mal aufgepasst, liebe Podcast-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolltet ihr eigentlich schon immer wissen, was in der Redaktion geschieht? Was unser Reporter-Team bewegt und über welche Themen am meisten diskutiert wird? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Unsere Redakteurinnen und Redakteure geben im wöchentlichen Newsletter 5 vor 5 einen Einblick in ihre Arbeit und erläutern, welche Themen der Woche ihnen besonders wichtig waren. Immer freitags um 5 vor 5. Hier könnt ihr euch kostenlos registrieren. mv-ev.de/newsletter.
Wie sieht dein Alltag als Scout konkret aus? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht so mal so unter dem Aspekt, vielleicht auch Datenscouting ist ja heutzutage unentbehrlich. Damals, weiß ich nicht, Videoanalyse hat vielleicht noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt. Erzähl mal so ein bisschen, wie hat sich das auch verändert, diese Scouting-Aufgabe?
Ja, verändert weiß ich nicht ganz genau, weil ich mache es ja jetzt erst so im zweiten, dritten Jahr. Datenscouting ist bei uns im Nachwuchs noch nicht so gefragt, weil es einfach gar nicht so viele Daten gibt.
Okay.
Wir haben natürlich jetzt in der U17 und U19 Bundesliga, in der Youth League, schon die Möglichkeit, weil alles aufgezeichnet wird, da von jedem Spiel das Video zu sehen und auch getaggte Spiele oder Spieler dann uns anschauen zu können. Dementsprechend gibt es natürlich über diese beiden Ligen auch Daten. Aber wenn du jetzt in die U16 oder U15 oder in die U17, U19 Westfalenliga gehst, da hast du natürlich dann oft weder Spiele noch Daten. Also da ist dann schon noch das Live-Scouting das, was es dann sein muss. Ne?
Worauf achtest du da zuerst bei einem Spieler? Ist es so klassisch, oh ja, der hat eine richtig gute Technik, oder siehst du Dinge, die man vielleicht als normaler Zuschauer nicht sehen würde? Auch als Fußball interessierter Zuschauer.
Das hoffe ich da mal, dass ich vielleicht Dinge sehe, die vielleicht nicht jeder sieht. Ich denke, das macht dann am Ende ja vielleicht auch einen guten Scout aus. Ne? Das wird sich dann über die Jahre zeigen, ob ich das bin. Ja, ich versuche schon dann bei Spielen dann vielleicht auch mal 20 Minuten früher da zu sein, um zu sehen, wie wärmt sich der auf. Ne? Verhält er sich vor dem Spiel schon dann auch Profi-like? Ne?
Was wäre nicht Profi-like? Was wäre Profi-like?
Ja, das kann ja jeder für sich selber beurteilen, aber wenn ich einen Aufwärmen mir anschaue und er wärmt sich nicht richtig auf und steht nur rum oder hält den Ball nur hoch oder macht da ein bisschen Zirkus, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für uns. Ne? So. Und ja, genauso ist es dann natürlich auch während des Spiels, wie jetzt mal abseits von technisch-taktischen Sachen, wie verhält er sich vielleicht einem Mitspieler gegenüber oder seinem Mannschaftskollegen oder dem Gegner gegenüber. So, da gibt es ja verschiedene Parameter, die dann auch interessant sind.
Nimmt man sich nach dem Spiel auch mal so einen Spieler und quatscht mal mit dem, einfach mal um den Charakter so ein bisschen abzuklopfen, oder ist das nicht im
Aufgabenbereich? Nein,
macht man das nicht so?
Nein, mit Jugendspielern sowieso nicht.
Okay.
Und das, am Ende ist es ja auch der Respekt den anderen Vereinen gegenüber. Also ich kann jetzt nicht einfach einen Spieler des anderen Vereins ansprechen. Also das funktioniert nicht. Ne?
Okay. Und hast du neben dem Job als Scout auch Ambitionen, irgendwann mal vielleicht als Trainer an der Seitenlinie zu stehen, oder ist das noch gar nicht so in deinem Kopf?
Ach, das ist eigentlich schon in meinem Kopf.
Du warst ja auch schon Co-Trainer, jetzt zum Beispiel bei Wettringen, vielleicht ist das
Ja, also ich habe mich ja bewusst jetzt dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen, Richtung Scouting, Management und eben nicht als Trainer. Mhm. Ich würde das aber für die Zukunft nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann auch mal als Trainer tätig bin. Aber jetzt aktuell habe ich mir schon den Weg so bewusst ausgewählt und bin happy, dass ich jetzt da beim VfL so arbeiten kann.
Cool. So, Dennis, dann kommen wir mal langsam Richtung Vorwärts Wettringen. Das wird natürlich auch viele Menschen interessieren. Ja, du bist wieder da bei Vorwärts, erst als Co-Trainer, mittlerweile auch als spielberechtigter Spieler, spielst du in der Innenverteidigung. Am Wochenende habt ihr 1:1 gegen Westfalia Geben gespielt, damit schon den 7. Punkt geholt in der Rückrunde in 3 Spielen. Du hast vorhin schon angesprochen im Vorgespräch, in der Hinrunde waren es insgesamt nur 8 Punkte. Ja, wie groß ist eigentlich dein Glaube daran, dass ihr am Ende der Saison noch in der Landesliga bleibt? Die letzten Jahre hat es ja auch immer irgendwie hinten raus noch geklappt.
Ach ja, der Glaube an sich, um jetzt die Frage mal direkt zu beantworten, der ist natürlich da, sonst bräuchten wir ja nicht mehr zu spielen, ne? Also wir haben schon noch die Idee, dass wir nochmal in die Nähe kommen, um dann auch in Schlagdistanz zu sein und eventuell das noch schaffen zu können. Wie du schon gesagt hast, die ersten Wochen und Spiele gingen jetzt in die richtige Richtung, auch punktetechnisch, auch von der Art, wie wir gespielt haben. Und ja, da sind wir hoffnungsvoll, dass das so weitergehen kann.
Was hat sich da denn verändert im Vergleich zur Hinrunde? Es kann ja nicht nur an dir jetzt in der Innenverteidigung liegen, dass da plötzlich nichts mehr
anbringt. Um Gottes Willen liegt es nur an mir. Dafür bin ich ja auch zu selten da und nicht in jedem Training, ja. Weil das zeitlich einfach gar nicht funktioniert. Also das, Henno als Chefcoach hat da schon die richtigen Ansätze gefunden. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, eine gute Trainingsarbeit an sich. Die Jungs haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt, haben da auch gute Ergebnisse erzielt und gemerkt mit der Art, die Henno und dann, wenn ich da bin, auch ich gerne sehen möchten, gut funktioniert. Und so ist es Stück für Stück das Selbstvertrauen dann vielleicht auch wieder zurückgekommen. Mhm. Und so ist jetzt Stand der Dinge.
Was macht sonst die Truppe so aus, seitdem du da zugekommen bist? Hast du dir bestimmt einen Eindruck gemacht? Ich muss sagen, von außen positiv gemeint, wirkt es immer wie eine sehr verschworene Gemeinschaft bei Vorwärts, die alle füreinander einstehen. Ist das auch
ja, ich glaube, das hat ja Vorwärts Wettring immer so ausgezeichnet, ne, dass sie so ein zusammengeschworener Haufen waren. Mhm. Ich kannte natürlich, bevor ich jetzt im Winter dazugekommen bin, wenig der Jungs persönlich, beziehungsweise jetzt nicht näher und fußballerisch auch nicht. Hab mir da natürlich in den ersten Einheiten nochmal ein Bild verschafft, wer wie auf gewisse Situationen reagiert. Wie du schon sagst, der Eindruck nach außen ist auch der, den wir jetzt im Inneren haben. Und wenn du das nicht bist, dann kannst du auch keine Ergebnisse erzielen. Ne?
Ja, glaube ich.
Deswegen sind wir da schon auf dem richtigen Weg, denke ich.
Hast du denn da schon gemerkt, ist natürlich eine interessante Frage, wie da vielleicht Gegenspieler anders mit einem umgehen, wenn die plötzlich merken, oh Gott, da steht ein Ex-Bundesliga-Profi jetzt vor mir. Gab es da auch mal irgendwie Sprüche oder so? Oder gibt es mal irgendwie, oh krass, bist du nicht Dennis Grote oder irgendwie sowas?
Nee, tatsächlich, also im Negativen überhaupt nicht. Mhm. Aber das war auch letztes Jahr jetzt in Bochum in der Oberliga nicht der Fall, wo man da vielleicht auch Befürchtung hätte haben können, dass da vielleicht besonders hart gespielt wird oder keine Kompromisse gemacht werden. Mhm. Aber das war da schon nicht der Fall und das war ja jetzt in den paar Spielen, die ich gemacht habe, auch nicht der Fall. Also das war völlig respektvoll und das war gar kein Problem.
Und im Dorf so an sich auch nicht, dass die Leute einen irgendwie anders behandeln, vielleicht ein bisschen vorsichtiger, vielleicht mal so besonders höflich Hallo sagen, ich weiß nicht. So als kleiner Wettringer Promi kann man ja schon sagen.
Dafür ist ja Wettring auch bekannt, dass wir generell, glaube ich, relativ höflich sind. Also da hat sich jetzt natürlich, glaube ich, wahrzunehmen, dass die Leute sich schon auch freuen, dass ich dann da ein paar Spiele mache. Ansonsten bin ich ja, glaube ich, auch ein relativ offener Typ, der dann auch gerne am Sportplatz war und mit den Wettringern dann da Berührungspunkte hat. Deswegen war das jetzt nicht so, dass ich da von gar nicht da auf einmal immer da bin, sondern das war schon
Vorher so,
eigentlich
wie man
vorher
wusste.
So. Ich meine, wir sind ja jetzt auch, klar reden wir jetzt nur über die erste Mannschaft, aber die eigentliche Idee war ja jetzt im Sommer, dass wir mit so einer Ü32 wieder in den Start gehen und spielen. Das war so die eigentliche Idee, da ist Henno selber ja auch involviert und da haben wir jetzt ja auch schon 2-3 Spiele gemacht im Laufe der Hinrunde.
Cool.
Und das war so die eigentliche Idee, dass wir da so...
Läuft das denn nebenbei? Oder
ist ja, das läuft doch. Wir haben jetzt tatsächlich heute Abend noch ein Spiel wieder mit der Ü32. Also das läuft, ja.
Wie habt ihr bisher gespielt?
Wir haben zwei Spiele gehabt, zumindest zwei, die dieser Meisterrunde oder Pokalrunde, glaube ich, heißt das offiziell da in dem Ligabetrieb. Die haben wir gewonnen beide.
Cool. Also ist das dann quasi alte Herren? Oder?
Sozusagen, ja.
Okay, genau. Cool. Vielleicht nochmal kurz zur Entstehung. Wie kam es eigentlich dazu, dass du wieder zurückkamst, erst als Co-Trainer und dann sogar als Spieler reaktiviert wurdest? Liegt dir das einfach so sehr am Herzen oder war das so, dass jemand auf dich zukam und wirklich Überredungsarbeit auch geleistet hat?
Ja, wie gesagt, tatsächlich war so die Ü32-Geschichte lief halt seit Sommer. Wir haben da schon einen Kern gefunden, der sich dann tatsächlich auch einmal die Woche getroffen hat und wir haben ganz normal trainiert. Ich wollte aber im Laufe der Hinrunde einfach nicht mehr mehr machen. Die Idee des Vereins kam dann schon mal im Sommer auch, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass ich regelmäßiger dazukomme. Aber um jetzt auch erstmal nach meiner Zeit in Bochum, also aktiven Zeit in Bochum, da irgendwie so einen Cut zu finden und in den Scouting-Job anzukommen, war das für mich kein Thema im Sommer. Und dann im Ende November, Dezember war das dann schon eine kurzfristige Geschichte, aber natürlich ganz klar unter der Voraussetzung, dass ich da keinerlei Verpflichtungen habe und einfach auch nicht gewährleisten kann, dass ich 2-3 Mal die Woche auf dem Platz stehen kann, weil halt die Bochum oder der Bochum-Job natürlich absoluten Vorrang hat. Ne?
Das heißt, beim Training bist du gar nicht mal unbedingt häufiger, sondern eher bei den Spielen dann am Wochenende jetzt aktuell.
Ja, wie es passt. Ne? Also okay. wenn ich dienstagsabends oder mittwochs oder freitagsabends Zeit habe, dann komme ich. Aber wenn ich eben keine Zeit habe, dann komme ich eben nicht. Ne? Und so ist das, so ist die Regelung. Und genauso am Sonntag. Ne? Jetzt die letzten 3 Spiele hat jetzt funktioniert, dass ich da war. Aber es kann auch sein, wenn wir jetzt diese Woche einen Plan machen und ich habe am Sonntag irgendwo um 14 Uhr ein Spiel anzuschauen,
dann kannst du nicht dabei.
Dann bin ich halt Sonntag in Lünen nicht dabei.
Ne? Okay.
Aber so ist es für den Verein okay, so ist das mit Henno besprochen und so wissen auch die Jungs Bescheid. Und ja, dementsprechend handhaben wir das so.
Ja, cool. Ja. Und auch über die Saison hinaus hinweg, siehst du das auch so mit dieser Perspektive? Wenn es passt, dann passt's? Oder ist schon klar, ist erstmal wirklich nur die Rückrunde und als Spieler willst du dann...
Ja, das ist schon ganz klar so besprochen, dass es jetzt für die Rückrunde so ist. Wettering hat ja auch schon bekannt gegeben, wie das ab Sommer die Trainerregelung mit Henno, Daniel Camping und Ralf Deiters aussieht. Deswegen stellt sich die Frage für mich jetzt nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich nicht dann vielleicht sonntags mal da bin. Ne?
Aber vom neuen Trainertrio bist du auch überzeugt?
Ja, na klar, ich kenne die Jungs ja auch alle persönlich schon jahrelang. Also das wird mit Sicherheit eine gute Lösung sein. Ja,
ja, cool. Unterstützung von außen ist ja auch nie verkehrt. Vielleicht kannst du nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Grund geben, warum man mal bei euren Heimspielen vorbeischauen sollte.
Ja, wir haben es ja gerade schon thematisiert, dass auch Eintracht Rheine gerne mehr Zuschauer hätte.
Genau, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, richtig.
Mehr als die obligatorischen 150. Und ja klar, ich meine, mit Zuschauern an sich hat, glaube ich, Vorwärts Wettringen kein Problem. Da sind die treuen und harten Fans, Zuschauer, sind regelmäßig da, waren auch jetzt wieder zahlreich da in den beiden Heimspielen. Aber klar, es lohnt sich immer, bei uns vorbeizukommen. Es gibt, glaube ich, eine leckere Bratwurst und Bier natürlich auch immer. Aber auch unser Fußball ist, glaube ich, ganz ansehnlich. Deswegen kann ich eben nur raten, auch mal zu kommen.
Ja, cool. Ihr habt's gehört. So, Dennis, gleich kommen wir zum Schluss. Ich würde noch unsere Rubrik der Schnellfragerunde einmal einbauen.
Oh, ja.
Mach dich bereit. Nur eine Antwort. Los geht's mit Gummibärchen oder Schokolade, um ganz leicht zu starten.
Schokolade.
Dortmund oder Schalke?
Bochum.
Dortmund oder Schalke?
Ach, das fällt mir schwer, da eine Antwort zu geben. Also da
Willst du dich nicht festlegen?
Kann ich mich nicht festlegen.
Okay, ist in Ordnung. Dann Dortmund oder Bayern?
Dann eher Dortmund.
Okay. Bochum steigt wieder in die Bundesliga auf oder Vorwärts Wettringen hält die Klasse in der Landesliga?
Ja, dieses Jahr ist realistischer, dass Wettringen die Klasse noch hält.
Okay, gut gelöst. Westfälisches Gasthaus oder moderne Asia Fusion Kitchen?
Ist auch schwer. Ich esse beides gerne.
Kann ich verstehen.
Aber dann bin ich beim Asiaten.
Und was gibt's dann?
Aber ich esse schon gern Sushi, muss ich sagen.
Okay.
Selten, aber wenn, dann sehr gerne.
Okay. Torverhindernde Grätsche im bitterlichen Regen oder ein Traumpass zur Vorlage bei strahlendem Sonnenschein?
Ja, mittlerweile, da ich ja hinten spiele, ja, bin ich dann eher der Torverhinderer.
Okay, also das
darüber kann ich mich genauso freuen wie über eigene Tore oder Vorlagen.
Vielleicht auch kurz dazu.
Also das war aber schon immer so.
Ja? Okay. Ja. Vielleicht auch kurz dazu, du bist gerade Verteidiger. Ist es eigentlich im Bereich des Möglichen, dass du auch mal weiter vorne spielst noch im Verlauf der Rückrunde oder ist es
nee,
da, dass du eher hinten...
Nee,
ja.
Ich bin da hinten schon ganz gut aufgehoben. Das hat auch in Bochum im letzten Jahr ganz gut funktioniert. Da haben wir das nach 5, 6 Spieltagen eigentlich gezwungenermaßen gemacht, dass ich aus dem Mittelfeld nach hinten gegangen bin. Aber ja, da fühle ich mich schon ganz wohl und kann, glaube ich, am besten und am meisten Einfluss nehmen.
Ja, cool. Und dann noch eine Frage, die mich interessieren würde, wenn es Fußball nicht gäbe auf dieser Welt, welche Sportart hätte es dir angetan? Wo wärst du heute unterwegs?
Tennis wahrscheinlich.
Tennis?
Ja, habe ich zumindest als Kind auch viel gespielt. Jetzt leider zu wenig.
Ich wollte gerade fragen, wenn du sagst, du fährst gerne Ski und so, ob du zwischendurch auch mal auf dem Tennisplatz stehst.
Ja, dann eher Tennis.
Okay. Ja, cool. Dennis, damit wären wir durch. Ich sag herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
War schön mit dir.
Danke.
Und danke, dass du dabei warst.
Gerne.
Mach's gut.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen, das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.